Es ist schön zu hören und zu sehen, wie das, was Gott einem aufs Herz legt, plötzlich andere anfangen zu reproduzieren. Ich sage gleich noch was dazu. Wir sind heute im vierten Teil der Predigtreihe. Keine Panik. Ich hoffe, du hattest diese Woche keinen Moment, wo du in Panik verfallen bist oder Angst gehabt hast oder was weiß ich. Und letzte Woche hatten wir eine tolle Predigt von Martin Steiert hier zum Thema Gott ruft dich, also keine Panik, Gott ruft dich. Und es ging um die Berufung, dass jeder Mensch eine Berufung von Gott bekommen hat. Und wer diese Predigt noch nicht gehört hat, ich möchte sie dir wirklich ans Herz legen, dir diese Predigt anzuhören, weil sie umfasst es so schön, dieses Thema, dass Gott Menschen beruft, dass Gott Gaben in uns hineingelegt hat. Und by the way, also ich fand diesen Mosesstab also wirklich beeindruckend, habe ich ihm gerade auch gesagt. Also richtig toller Stab. Und er hat am Anfang der Predigt eine Frage gestellt, beziehungsweise, ja genau, er hat die Frage gestellt, ich fand die echt interessant. Was haben Jürgen, beziehungsweise Nelson Mandela, Walt Disney, Mutter Teresa und Jürgen gemeinsam? Ich fand es interessant, mit diesen Persönlichkeiten in Verbindung gebracht zu werden. Als ich das gehört habe, dachte ich, hoppala, was geht hier denn ab? Ne? Also, und dann habe ich gehört, hat eine Person gesagt, eine Vision. Und die Person hat dann ein Geschenk bekommen, habe ich dann mitbekommen. Aber als das gesagt wurde, eine Vision, das berührte mein Herz. Weil, weißt du, wenn Menschen in dein Leben, auf dein Leben schauen und eine Vision Gottes erkennen, gibt es kein größeres Kompliment. Und das hat mich tief bewegt die Woche über. Und Martin hat gesagt, die Vision, da soll Jürgen selber auch mal drüber sprechen, beziehungsweise auch definieren und so weiter. Ne? Und ich möchte einfach sagen, dieses ganze Thema Jüngerschaft, Multiplikation durch Jüngerschaft, ist eine Vision, die Gott mir gegeben hat. Das ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, wo ich mich hingesetzt habe und gesagt, Gott, jetzt brauche ich mal ein paar neue Ideen, wie geht's weiter, sondern Gott kam auf eine dramatische Art und Weise in mein Leben, fing an, radikal Dinge zu verändern und hat gesagt, fang an, dich in Menschen zu investieren, die ich dir zeigen werde und hilf ihnen, das Gleiche bei anderen Leuten zu tun. Und daraus ist dann, ich habe dann Begegnungen gehabt mit Leuten und so weiter, die auch, ich sag mal, Bücher geschrieben haben, die weltweit auch Dinge da bewegen, unter anderem Roberto Bottrell. Und daraus ist dieses ganze Thema Multiplikation durch Jüngerschaft entstanden. Und was wir seit einem Jahr erleben, Leute, wenn mir das jemand vor einem Jahr erzählt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Leute bekehren sich, Menschen kommen und fangen an, Jesus kennenzulernen. Wir haben hier heute Leute sitzen, die haben sich für Jesus entschieden. Sie sind in diesen Kursen mit dabei und sie fangen an, auch ihren Glauben bei anderen Leuten weiterzugeben, Leute einzuladen. Und andere Leute fangen an, auch in Gottesdienste zu kommen, fangen an, sich für den Glauben zu interessieren. Hey, ihr Lieben, das ist doch genau das, was Gott machen möchte in dieser Welt. Amen. Er möchte, dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen. Weil Menschen Jesus Christus brauchen. Amen. Und Menschen sehnen sich danach, nach Hoffnung, nach Glauben, nach Perspektive. Warum? Weil Gott in jedes einzelne Herz die Ewigkeit gelegt hat. Eine Sehnsucht nach der Ewigkeit in jedes einzelne Herz. Und ich bin überwältigt. Ich habe am Dienstag ein Meeting mit 8 Pastoren und Leitern aus 8 Gemeinden aus ganz Deutschland, die sich anfangen wollen, auch in diese Prozesse einzugeben, die bekommen mit, was hier passiert und die sagen, hey, wir wollen es auch. Wir möchten auch anderen Leuten helfen, dass ihr geistiges Leben anfängt zu wachsen und sich in andere hinein multipliziert. Und interessant, diese Woche bekam ich eine Nachricht von einer Person aus Schweden. Und die Person sagt, du, ich verfolge seit einiger Zeit, was du so machst und was ihr so macht als Gemeinde. Und weißt du, ich sag dir was, bei mir in der Gemeinde, wir haben die gleichen Prozesse. Es findet genau das Gleiche bei uns statt. Vielleicht wäre das ja mal interessant, dass wir uns mal austauschen. Ja? Und dass wir mal darüber ins Gespräch kommen. Und kommende Woche werde ich mit ihm telefonieren und Merken wir was? Gott macht etwas. Das ist nicht etwas so, eine neue Idee von irgendjemand. Nein, diese Idee hat Jesus seinen Jüngern weitergegeben. Er sagt, macht Jünger. Er hat uns den Missionsbefehl gegeben, aber der Missionsbefehl ist untergegangen im persönlichen Leben von jedem einzelnen Christen. Und dafür brenne ich und dafür lebe ich und dafür investiere ich auch so viel Zeit. Gerade gestern Abend hatten wir einen tollen Abend bei einem Ehepaar, die ihr Haus geöffnet haben, die selber anfangen, Jesus kennenzulernen, mehr und mehr. Und die haben gesagt, wir öffnen unser Haus für Menschen, die Jesus, die frisch im Glauben sind. Ist das nicht genial? Häuser werden geöffnet. Mann, wir werden da verköstigt. Das war nicht so abgesprochen, ja. Aber es ist Wahnsinn, was für ein Herz entsteht. Ja, ich könnte jetzt darüber predigen und sprechen. Ich freue mich, dass Graziana auch heute da ist. Graziana hatte einen leichten Schlaganfall am Sonntag und wir möchten auch für dich beten. Lass uns das vielleicht auch jetzt gleich tun. Streck mal die Hände aus. Graziana, heb mal kurz deine Hand. Genau hier vorne ist Graziana. Herr, wir danken dir für Graziana. Wir danken dir, dass sie sprechen kann, dass sie essen kann, dass sie trinken kann, dass sie sich fortbewegen kann. Und du siehst auch aktuell ihre Einschränkungen, Herr, und wir beten, dass du sie jetzt segnest, dass du sie anrührst. Herr, wir bitten dich, dass du sie bewahrst und dass sie Wiederherstellung erlebt. Herr, wir beten, dass auch, wenn sie in Reha geht, Herr, dass es eine gute Zeit ist, wo sie wirklich auch gestärkt wird, Herr, am Leib und auch an der Seele und auch am Geist. Herr, wir beten in deinem Namen, Jesus, für Wiederherstellung, Herr. Wir beten, dass du sie heilst. Wir beten, dass du sie anrührst, Herr. Und wir beten, dass es keine bleibenden Schäden gibt, Herr. Dass es keine Folgeschäden gibt von diesem Schlaganfall, Herr. Und wir beten um Bewahrung, dass kein Schlaganfall wieder in ihr Leben kommt, Herr. Und dass auch die Ängste davor, dass auch keine Ängste entstehen. Herr, wir bitten dich, dass du sie jetzt führst, dass du die Ärzte wirklich auch segnest. Einfach auch, dass du ihnen Weisheit gibst. Auch in der Beratung. Und Herr, wir wollen all das, ich sag mal, die physischen Möglichkeiten ausschöpfen, aber wir wollen auch alle übernatürlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Denn du bist ein Gott, der heilen kann. Du bist ein Gott, der wirklich Wunder vollbringen kann im Leben. Und danke, dass du sie bewahrt hast, auch in dieser Zeit, dass sie auch erlebt hat, wie du eingegriffen hast in dieser Situation, dass du sie gehalten hast, dass sie sich nicht verletzt hat, Herr, dass sie wirklich in deiner Hand ist, Herr. Und so beten wir, dass du sie wirklich segnest, Herr. Und wir wollen einstehen für sie und wir wollen auch unterstützen, Herr, da wo Menschen Hilfe brauchen. Wir wollen füreinander da sein, Jesus. Danke dir, Herr. Amen. Amen. Lieben, der Text, um den es heute geht, ist eine dramatische Geschichte, die ein bisschen länger geht. Und wir werden uns jetzt diesen Text mal gemeinsam zu Gemüte führen. 1. Mose 21, Abvers 1. Dort lesen wir Folgendes. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war, genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Abraham nannte seinen Sohn, den ihm Sarah geboren hatte, Isaak. 8 Tage nach der Geburt beschnitt Abraham Isaak, wo Gott es angeordnet hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak geboren wurde. Allein das zu lesen ist schon irgendwie... Okay, 100 Jahre, meine Hunde. Viel Spaß, Abraham. Und Sarah freute sich. Gott lässt mich wieder lachen. Alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Denn wer hätte sich träumen lassen, dass ich noch Kinder stille? Und doch habe ich Abraham in seinem hohen Alter einen Sohn geboren. Isaak wuchs heran und brauchte schließlich nicht mehr gestillt zu werden. Aus diesem Anlass veranstaltete Abraham ein großes Fest. Sarah aber beobachtete, wie Ismael, der Sohn von Abraham, und ihrer ägyptischen Sklavin Hagar sich über Isaak lustig machte. Da forderte sie Abraham auf: Jage diese Sklavin und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak sich mit ihm unser Erbe teilen muss. Das gefiel Abraham gar nicht, denn Ismael war schließlich auch sein Sohn. Gott aber sprach zu Abraham: Ärgere dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklaven. Tu alles, was Sarah verlangt hat. Denn nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Übrigens, manche Männer sagen, die Frauen müssen immer tun, was wir sagen. Hier sagt Gott: Tu, was deine Frau dir sagt. Aber eine wichtige Stelle. Tu, was deine Frau dir sagt. Männer. Bitte, ihr lieben Frauen, wenn ihr jetzt nach Hause geht, ne, sagt nicht ständig: Tu, was deine Frau dir sagt. Genau, da bin ich, Vers 13. Doch ich werde auch aus Ismaels Nachkommen ein Volk machen, weil auch er dein Sohn ist. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er gab Hagar Reiseverpflegung und einen Wasserschlauch mit und legte ihr beides über die Schultern. Dann schickte er sie fort zusammen mit ihrem Sohn. Hagar ging weg und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als sie das Wasser im Schlauch ausgetrunken hatten, ließ sie den Jungen im Schatten eines Busches zurück. Sie selbst ging noch etwas weiter und setzte sich ungefähr 100 Meter entfernt auf den Boden. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Sohn stirbt, seufzte sie und brach in Tränen aus. Ismael war zu der Zeit übrigens schon ungefähr 13, 14 Jahre. Also er war kein Baby mehr. Aber Gott hörte das Schreien des Jungen und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus: Hagar, was ist mit dir? Habe keine Angst, keine Panik. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt. Steh auf, nimm den Jungen und halt ihn fest an der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Da öffnete Gott Hagar die Augen, so dass sie einen Brunnen entdeckte. Dort füllte sie ihren Wasserschlauch und gab den Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen, er wuchs in der Wüste heran und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Ägypterin zur Frau. Tony Evans, von dem ich schon öfter mal was erzählt habe und was zitiert habe, ein Pastor, ein Prediger aus den USA, den ich sehr schätze, hat einmal eine Geschichte erzählt, die er selber erlebt hat. Er sagt, einmal war ich in einem Aufzug gefangen mit mehreren Leuten und wir waren, der Aufzug steckte fest und einige Leute weinten und schrien, Hilfe, 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 und sie verfielen in Panik. Andere klopften an den Wänden und er sagt, niemand hörte sie. Da passierte gar nichts, aber er sagt, wisst ihr, verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Und die Panik brach aus in diesem kleinen Raum. Und er sagt, es gab eine Person, die ruhig blieb. Ich. Und er sagte, ich ging einfach auf die andere Seite, zog einen Riegel heraus, nahm das Telefon und wartete. Eine Stimme sagte, gibt es ein Problem? Ich sagte, wir sind im Aufzug zwischen dieser Etage und der nächsten gefangen, eingeschlossen. Kann uns jemand helfen? Und die Stimme sagte, ja, wir kommen sofort. Und dann sagte, alle hatten dieses Telefon vergessen. Und dann sagt er Folgendes: Wir waren so damit beschäftigt, gefangen zu sein, dass wir vergessen haben, dass es eine Verbindung zur Sicherheitsabteilung gibt. Manche Menschen sind so damit beschäftigt, dass sie gefangen sind, dass sie überhaupt vergessen, dass es etwas gibt, was ihnen helfen kann. Einfach indem ich das Telefon abnahm und um Hilfe bat, wurden wir aus unserer Geiselsituation befreit. All die menschlichen Anstrengungen, die wir unternommen hatten, durch Klopfen und Schreien, hätten nicht funktioniert. Aber indem wir das Telefon abnahmen und um Hilfe baten, geschah es. Wir mussten Hilfe suchen und die Verbindung nutzen. Der Titel der Predigt heute lautet: Keine Panik, Gott hört dich. keine Panik, Gott hört dich. Die Geschichte, die ich gerade über Hagar und Abraham und Sarah vorgelesen habe, hat am Anfang ein extrem krasses Statement. Ein klares Statement, nämlich, dass Gott den Zeitpunkt der Schwangerschaft von Abraham, von Sarah genau vorhergesagt hatte. Gott hat Abraham gesagt, dass er viele Nachkommen bekommen wird. Und als er Abraham das erste Mal gehört hat, war Abraham 75 Jahre. 75 Jahre und er hörte von Gott, du wirst viele Nachkommen haben. Und dann war Sarah 90 und Abraham war fast 100, als Gott diese Verheißung wiederholte. Merken wir diese Zeitspanne? Und darin lernen wir ein ganz wichtiges Prinzip. Und dieses Prinzip ist es wichtig, für sich selber auch durchzubuchstabieren. Und wir werden es durchbuchstabieren für unser Leben. Gott zeigt nicht alles auf einmal. Gott nimmt uns in einen Prozess. Amen. Wir werden nicht alles auf einmal wissen. Wir werden nicht alles auf einmal sehen. Wir werden nicht alles auf einmal erkennen. Aber wir werden in einen Prozess genommen. Einen Prozess, indem wir lernen, Gott zu glauben und Gott zu vertrauen. Jeder Mensch wird, ob du es möchtest oder nicht, dieser Prozess ist, dass du reingenommen wirst und lernst, Gott zu glauben und Gott zu vertrauen. Sarah musste das lernen, Abraham musste das lernen, Isaak musste das lernen, Ismael musste das lernen, du musst es lernen und ich muss es lernen. Jeder Einzelne muss es lernen. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen Sarah an, was dort passierte. Ab Vers 1 heißt es, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war, genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Ich habe diesen Punkt überschrieben mit 15 Jahre warten. 15 Jahre warteten Abraham und Sarah auf die Erfüllung dieser Verheißung. 15 Jahre warten. Ich frage dich etwas. Wie lange wartest du auf etwas? Wie lange wartest du für Dinge, für die du betest? Manchmal ein paar Wochen, manchmal ein paar Monate, manche Jahre. Es gibt Leute, die warten Jahrzehnte, dass bestimmte Dinge sich einstellen und sich verändern. Amen. Manche warten ihr ganzes Leben und sehen nicht die Dinge, für die sie gebetet haben. Matze bekehrt sich, als seine Oma, nachdem seine Oma gestorben ist und wir die Beerdigung gehalten haben. Und an dem, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das erzähle, an dem Tag, wo wir die Beerdigung vorbereitet haben, sitzt Matze dort, der Enkel. Die Oma betet ein ganzes Leben für ihre Familie. Und in dem Moment, wo wir die Beerdigung vorbereitet, fällt ein Same in sein Herz und geht auf. Und die Oma hat es nie erlebt. Nie. Doch, jetzt schon, im Himmel. Sie sieht es und sie freut sich, sie jubelt mit den Engeln. Und sie sagt, wie gut, dass ich dran geblieben bin. Und deswegen, ich möchte dich ermutigen, wo auch immer, für was auch immer du betest, hör nie auf zu beten, denn Gott hört. Gott hört. Aber wisst ihr, die Hagar, die Sarah sagte zu Abraham, du, mir dauert es jetzt ein bisschen zu lang, nimm mal Hagar, meine Sklavin. Nimm sie als Nebenfrau und zeuge ein Kind mit ihr, damit wir ein Kind haben. Merken wir etwas? Manchmal treffen Menschen dumme Entscheidungen, wenn sie lange warten. Wenn Gott nicht so eingreift, wie ich das möchte, dann treffen Menschen manchmal, sorry, dass ich so sage, dumme Entscheidungen. Und ich sage ganz ausdrücklich dumme, weil ich diese dumme Entscheidung auch schon getroffen habe. Und aber wir müssen auch wissen, durch jede dumme Entscheidung, die wir tun, wenn wir warten, werden wir geschädigt und die Menschen, die mit uns zusammen sind. Hagar wurde immens geschadet durch Sarah. Sie hat es nicht verdient, so behandelt zu werden.
Aber Hagar wurde geschädigt durch eine Entscheidung, die Sarah getroffen hat, was nicht in Gottes Augen war. Und wir sehen in der Geschichte, wenn Menschen eine Entscheidung treffen, wenn etwas nicht so ist, wie Gott es wollte, dann hat es Konsequenzen. Nehmen wir mal Adam und Eva. Das hatte Konsequenzen. Diese Konsequenzen spüren wir jeden Tag. Danke, Adam und Eva. Wir werden geschädigt. Es hat Einfluss auf unser Leben. Oder nimm das Beispiel von Mose. Und Gott gab ihm den Auftrag, weißt du, schlage mit einem Stab auf den Felsen. Und was tat Mose? Er schlug zweimal, nicht einmal. Das hat Gott nicht gesagt. Warum? Weil Mose frustriert war. Frustriert über das Volk Gottes. Wenn Menschen frustriert sind, treffen wir dumme Entscheidungen. Und das hat Folgen, das hat Konsequenzen. Die Konsequenz war, Mose, sorry, ins Verheißene Land wirst du nicht einkehren. Oh, heftig. Wisst, wir haben es mit Gott zu tun. Wir denken manchmal, wir haben es mit einem Kumpel zu tun. Wir haben es mit Gott zu tun. Und Gott weiß, was richtig und was falsch ist. Amen. Er weiß, was anders. Und nimm das Volk Israel. Mose geht auf den Berg Sinai und für das Volk Israel dauert es ein bisschen zu lang. Das Warten war zu lang. Was machten sie? Sie machten ein Kalb. Und sie fingen es an, anzubeten. Oder die Pharisäer, immer wieder. Wir sehen in der Geschichte, Menschen meinen es besser zu wissen. Gott möchte, dass wir lernen, ihm zu gehorchen. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass er uns hört. Und dass er ganz genau weiß, was wir brauchen. Amen. Nun schauen wir uns ein bisschen Hagars Glaubensreise an. Abraham nahm sich Hagar als Nebenfrau und sie bekamen einen Sohn, Ismael. Als Hagar schwanger wurde, wurde Sarah eifersüchtig auf Hagar und sie fing an, schlecht über sie zu reden. Und die Folge war, dass Hagar dieses Mobbing, wir sprechen heute von Mobbing nicht mehr ausgehalten hat und sie floh in die Wüste. Nachzulesen, 1. Mose 16, Vers 6. Und jetzt möchte ich etwas sagen. Hagar war damit konfrontiert, alleinerziehende Mutter zu werden. Und jetzt eine Botschaft für alle alleinerziehende Mütter und Väter. Gott sieht euch. Gott kennt eure Situation. Die Geschichte ist eine Ermutigung für alle alleinerziehende Eltern und für alle Kinder, wo ein Vater oder eine Mutter dich im Stich gelassen hat. Wo ein Vater dich im Stich gelassen hat oder eine Mutter, da möchte ich dir sagen, und ich weiß, in unserer Gemeinde gibt es alleinerziehende Mütter, Väter, es gibt Kinder, die im Stich gelassen wurden. Gott sieht dich. Gott sieht deine Situation. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, wo du durchgehst. Gott sieht dein Leben. Und ich möchte dir sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben, auch wenn eure Situation aktuell ihr nicht versteht. Und in 1. Mose 16 lesen wir, dass der Engel des Herrn zu Hagar sprach. Und wisst ihr, immer wenn vom Engel des Herrn die Rede ist, dann ist von Jesus die Rede. Der Engel des Herrn ist Jesus. Jesus taucht jetzt im Leben von Hagar auf. Und wisst ihr, das ist eine gute Nachricht. Wenn Jesus im Leben bei Menschen auftaucht. Und Jesus wusste, wo Hagar und Ismael zu finden sind. Jesus weiß, wo du zu finden bist. Jesus weiß, wo du drin steckst. Jesus weiß, durch welche Krise du gerade gehst. Jesus weiß, mit welchen Herausforderungen du kämpfen hast. Jesus weiß, wenn du abgelehnt wurdest. Jesus weiß, wenn du verlassen wurdest. Jesus weiß, wenn du betrogen wirst. Jesus weiß alles. Amen. Und Jesus ist da, er möchte dir helfen. Er kennt deinen Schmerz, er kennt deine Zweifel, er kennt deine Herausforderungen. Und die Botschaft in dieser Vorgeschichte bei Hagar ist, es gibt eine Quelle inmitten der Krise. Denn Hagar stand direkt neben einer Quelle. Hagar befand sich neben einer Wasserquelle. Und hier sagt Jesus zu ihr, du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Und was bedeutet Ismael? Gott hört. Gott hört. Und sie gab als Gegenzug Gott den Namen, sie benannte Gott jetzt El-Roi. Und El-Roi bedeutet der sehende Gott, der Gott des Sehens. Und sie gab ihm diesen Namen. Und jetzt sagt Jesus zu ihr Folgendes. Also das ist jetzt ein bisschen die Vorgeschichte. Da sprach der Engel des Herrn, also Jesus, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es neben Abraham nur Hagar ist, die so eine Verheißung bekommen hat? Ich werde dir Nachkommen geben, unzählige, wir dachten immer, das ist Abraham. Nein, Hagar. Hagar auch. Und es gibt noch etwas, was wir hier in dieser Geschichte lernen. Die Fehler anderer Menschen in deinem Leben hindern Gott nicht, dein Leben zu segnen. Amen. Halleluja. Menschen, die sich an dir schuldig gemacht haben oder schuldig machen, hindern Gott nicht, dich zu segnen. Du denkst vielleicht, ich wurde misshandelt, ich wurde belogen. Du hast erlebt, mir wurde das angetan. Ich wurde betrogen. Man hat mir den Rücken gekehrt. Was auch immer Menschen dir angetan haben, Gott können sie nicht hindern, dein Leben zu segnen. Und wenn Gott segnet, dann werden Generationen gesegnet. Halleluja. Dann haben ganze Generationen werden davon profitieren. Und der Schlüssel, wie du seinen Segen in Empfang nimmst, indem du einen Lebensstil des Gehorsams kultivierst. So wie Hagar. Gott sagte nämlich zu Hagar, ordne dich ihr unter. Die Botschaft, ihr Lieben, ist nicht, geh zurück zu der Person, die dich misshandelt. Also wenn du Misshandlung erlebst, raus. Nein, die Botschaft ist folgende, tu, was ich dir sage. Gehorche mir. Mach, was ich dir sage. Setz um, wo ich dich haben möchte. Und Hagar hat in dieser Zeit, in dieser Wüste, zwei Dinge gelernt, die sehr wichtig sind für unser Leben. Erstens, Gott sieht und zweitens, Gott hört. Sie hat die Offenbarung darüber bekommen, Gott sieht und Gott hört. Und wisst ihr, nicht die Sarah hatte diese Offenbarung, Hagar. Die Mutter von Isaak hatte nicht die Offenbarung, Hagar hatte die Offenbarung. Und wir brauchen diese zwei Offenbarungen. Wisst ihr warum? Ich sag's euch. Weil jeder von uns zu seiner Sarah zurückgehen wird. Gott sagte, geh zurück und ordne dich hier unter. Und ich habe diesen Part überschrieben mit Leben mit Sarah. Nun, meine Frau heißt Sarah. Das bedeutet es jetzt natürlich nicht, ja? So, Sarah, ne? Ja, ich gehe zu meiner Sarah zurück. Natürlich, ich bin bei ihr. Aber das meint es nicht. Sarah steht für die Herausforderungen in unserem Leben. Menschen, Dinge, die uns herausfordern, die uns schleifen. Und Sarah war Hagars Schleifstein. Wir alle haben Schleifsteine in unserem Leben. Hast du schon mal gemerkt? Leute kommen in Gemeinde und denken, meine Güte, also hier geht's irgendwie, weiß auch nicht, ist irgendwie, naja, also hier gibt's auch Probleme. Ja, willkommen. Ja, schön. Du bist da. Ich bin da. Und wir schleifen uns. Wisst ihr, welchen Namen Hagar in Arabisch hatte? Die Bedeutung von Hagar auf Arabisch heißt Stein. Hagar war Sarahs Schleifstein. Und Sarah war Hagars Schleifstein. Manche wollen mit Jesus immer nur das Paradies. Wisst ihr, das Paradies kommt. Das Paradies ist nicht jetzt. Amen. Wenn das Paradies schon ist, du, also ganz ehrlich. Gott begegnet uns, Gott gibt uns Offenbarung. Ich bin ein Gott, der sieht, ich bin ein Gott, der hört. Aber du, weißt du, geh zurück zu Sarah. Lebe dein Leben mit den Herausforderungen des Lebens und erlebe, dass ich sehe und dass ich höre, dass ich mit dir bin. Denn wisst ihr, welche Bedeutung Hagar auf Hebräisch hatte? Fremde. Hagar ging zurück zu Sarah und fühlte sich manchmal wie eine Fremde. Aber was sie erlebt hat, ist, Gott kennt mich. Bei Gott bin ich nicht fremd. Denn Gott sieht mich und Gott hört mich. Amen. Wir haben so einen guten Gott. Er sieht uns und er hört uns. Und Gott bringt Schleifsteine in unser Leben. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn Gott Schleifsteine in mein Leben bringt. Magst du das? Ich mag das nicht, wenn Leute in mein Leben kommen, die mich triggern. Ich mag das nicht, wenn Leute in mein Leben kommen, die mich tief verletzen. Ich mag das nicht. Ich habe kein T-Shirt drauf und sage, komm und verletze mich. So ein T-Shirt würde ich mir niemals anziehen. Aber wisst ihr, warum Gott das zulässt? Weil er aus mir und aus dir einen Diamanten machen möchte. Etwas Schönes, etwas Kostbares. Und wisst ihr wofür? Zu seiner Ehre. Damit er verherrlicht wird. Alles geschieht zu seiner Ehre. Nicht, dass ich toll dastehe. Gott, er, dass er verehrt wird. Gott sieht und Gott hört. Hagar ging wieder zurück und jetzt lebte sie 13 Jahre. 13 Jahre Alltag, 13 Jahre Höhen und Tiefen, 13 Jahre das Leben mit Sarah. 13 Jahre Schleifen. Und jetzt kommt die ultimative Probe. Wir denken manchmal, jetzt sind wir fertig, 13 Jahre, okay. Jetzt, nach 13 Jahren kommt der Hammer. Abraham und Sarah empfangen das lang ersehnte Kind und nach einiger Zeit passierte Folgendes, ab Vers 8. Isaak wuchs heran und brauchte nicht mehr gestillt zu werden. Aus diesem Anlass veranstaltete Abraham ein großes Fest. Sarah aber beobachtete, wie Ismael, der Sohn von Abraham und ihre ägyptischen Sklaven, sich über Isaak lustig machte. Danke, Isaak. Wieder ein Teenager. Teenie macht Blödsinn, ja? Kein Problem. Da forderte sie Abraham auf, jagt diese Sklaven ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak sich mit ihm unser Erbe teilen muss. Bevor wir jetzt über Hagar noch ein bisschen weiter sprechen und Ismael, schauen wir uns ein paar Prinzipien an, die Abraham hier lernen musste. Denn Abraham musste auch lernen, dass Gott zu glauben und Gott zu vertrauen. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Kapitel 21. Musste er Ismael loslassen und Kapitel 22 forderte Gott auf, Isaak zu opfern. Beides mal seine Söhne. Ist schon tough. Erste Lektion. Abraham musste lernen, Gott bedingungslos zu gehorchen, auch wenn es ihm schwerfiel und seine menschlichen Gefühle dadurch betroffen waren. Er musste lernen, Gott hört, wisst ihr, heute stellen Menschen ihre persönlichen Befindlichkeiten über alles. Ich wurde verletzt, ich wurde enttäuscht, man ist mit mir so und so umgegangen und das stellen sie über alles. Gott sagt, nein, ordne mir deine persönlichen Befindlichkeiten unter. Amen. Merken wir was, wir haben völlige, in den Gemeinden oder in den Christen eine völlige Verdrehung. Gefühle sind alles. Gefühle sind toll, aber meine Gefühle, die gehören unter Gott geordnet. Weil wenn ich nur nach meinen Gefühlen gehe, Leute, ey, ich kann sehr ungemütlich werden. Du auch?
Wenn du wüsstest.
Ja. Zweitens. Abraham musste erkennen, dass Gottes Pläne für sein eigenes Verständnis, über sein eigenes Verständnis hinausgehen und dass er den besten Weg kennt, um seine Verheißung zu erfüllen. Gott hört. Heute möchten Menschen alles wissen und verstehen, aber Gott sagt, vertrau mir. Wir werden nicht alles verstehen. Wir werden nicht alles wissen. Dritte Lektion. Abraham musste lernen, dass Gottes Liebe und Fürsorge alle Menschen umfassen, auch diejenigen, die von anderen zurückgewiesen werden. Heute drehen sich viele Menschen nur um sich. Wir leben in einer echt ich-zentrierten Gesellschaft. Gerade die Woche hat mir jemand erzählt, hier aus dem Ort, nicht gläubig, also hat mit Gemeinde nichts am Hut, sagt sie, weißt du, jeder dreht sich nur noch um sich. Da wird niemandem mehr die Tür aufgehalten, da kommt kein freundliches Wort, da ist jeder nur mit sich beschäftigt. Jeder dreht sich nur um sich. Aber die Botschaft, die Gott sagt, nein, kümmere dich. Kümmere dich um Menschen. Vierte Lektion. Er musste lernen, dass er Gott vertrauen konnte, selbst in unseren Zeiten, weil Gott souverän über allem ist und für diejenigen sorgt, die ihm vertrauen. Heute möchten Menschen ein sicheres und unabhängiges Leben leben. Aber Gott sagt, vertraue meiner Souveränität. Vertraue meiner Führung. Fünfte Lektion von Abraham. Er musste lernen, loszulassen, weil Gott Hagar aus der Sklaverei befreien wollte. Ist schon mal aufgefallen? Hagar war Sklavin. Gott wollte nicht, dass sie Sklavin ist. Er hat sie befreit aus Sklaverei. Heute leben viele Menschen in Sklaverei der Sünde. Und Gott möchte die Menschen befreien aus Sklaverei. Amen. Und jetzt gehen wir zu Hagar. Ein paar Gedanken. Und das ist wirklich eine ganz dramatische Situation. Das ist so, ich sag mal, der Höhepunkt dieser Geschichte. Hagar und Ismael sind allein in der Wüste. Und ich meine, wie muss es Hagar gegangen sein, Ismael anzuschauen und sagen, du hast Isaak ausgelacht. Wir sind jetzt in der Wüste. Vielen Dank. Und sie sind dort. Sie ist zwar frei, aber sie ist gefangen in Sorgen, in Ängsten, in Nöten, Überlebenskampf. Und es heißt in diesem Text, sie irrte umher. Dieses Wort irrte, sie war wahnsinnig. Das war pure Verzweiflung, das war ein Überlebenskampf. Schon mal erlebt, Überlebenskampf? Eher weniger, wann haben wir das schon mal erlebt? So pure Verzweiflung, purer Überlebenskampf. Kennen wir aus Filmen. Sie und Ismael kämpfen ums Überleben. Und nebenbei gemerkt, glaube ich, dass man auch als Christ manchmal solche Zeiten durchlebt. Wisst ihr, früher hat man gesagt, als Christ hat man keine Probleme. Oder man hat es so ein bisschen unterschwellig, also das war irgendwie so, ja, man hat irgendwie keine Probleme. Du hast ja Jesus. Ja? Mit Jesus hat man keine Probleme. Und dann hat man geschluckt. Dann hat man sich das nicht anmerken lassen. Doch, du hast Probleme. Du hast Wüstenerfahrungen. Wüstenerfahrungen gehören dazu. Jesus hat es vorgemacht. Jesus war auch in der Wüste. In den Wüstenerfahrungen möchte Gott uns Dinge beibringen. Er möchte uns Dinge lernen. Er möchte uns Offenbarung schenken. Und hier sehen wir wieder eine Wüstenerfahrung. Und dieses Mal ist es aber nicht so wie die erste Wüstenerfahrung. Sie war schon mal in der Wüste. In der ersten Erfahrung, da war eine Wasserquelle, in dieser nicht. Zumindest nicht offensichtlich. Sie hatte die Orientierung verloren, Panik machte sich breit und Ismael legte sie jetzt in einen Schatten und jetzt sie ging jetzt etwa 100 Meter weit weg. Sie konnte sein Weinen und sein Schreien, sein Überlebenskampf nicht mehr ertragen und jetzt versucht er da mal reinzuversetzen. Sie legte ihren Sohn unter einen Strauch oder was weiß ich und sie ging jetzt weg. Ich habe mich gefragt, welche Mutter macht das? Wisst ihr, wenn es unseren Kindern nicht gut geht, meine Frau ist da. Neulich hat irgendjemand unserem Sohn von uns zwei oder dreimal hintereinander eine Backpfeife gegeben. Und sie hat immer wieder das andere Kind freundlich darauf hingewiesen, das macht man nicht. Beim dritten Mal wurde sie energischer. Keine Sorge, sie hat nichts getan. Nein, sie wurde auch nicht handgreiflich. Andere schauten ja zu. Nein, aber sie hat dann mit Nachdruck gesagt, das geht so nicht. Ne? Aber hier haben wir eine Mutter, die so verzweifelt ist, die ihr Kind liegen lässt, weil sie es nicht erträgt. Das heißt, sie litt Höllenqualen. Sie litt Höllenqualen. Und hier, in diesen Höllenqualen, in diesem Zerriss, in dieser Katastrophe lernt sie 5 Prinzipien von Gott. Erstens, Gott hört und sieht uns in dunkelsten Stunden und Momenten und Situationen. Zweitens, Gott sagt, keine Panik. Drittens, Gott öffnet deine Augen. Viertens, Gott bleibt bei dir. Und fünftens, Gott hält seine Versprechen. Wir schauen uns das Erste an. Gott hört und sieht uns in unseren dunkelsten Stunden. Hagar erinnert uns daran, dass es keinen Ort gibt, an dem wir gehen können, ohne dass Gottes Augen mit uns gehen. Es gibt keinen Ort, wo du hingehen kannst, ohne dass Gott da ist. Es gibt keinen Ort. Der Psalmschreiber, ich glaube David war das, egal wo ich hinfliehe, egal wo ich hingehe, du bist bei mir. Du bist schon längst dort. Deswegen, ich finde es immer lustig, wenn wir Gott einladen irgendwo, zum Beispiel in Gottesdienst oder so, er sagt, ich bin doch schon längst da. Amen. Ist okay, ich verstehe das, aber Gott sagt, ich bin schon da. Ich war schon 2000 Jahre vor dir hier. Ich war schon 6000 Jahre vor dir hier. Gott ist überall. Und in unseren eigenen Wüsten der Einsamkeit, wenn wir uns verlassen und vergessen fühlen, dürfen wir wissen, dass Gott uns hört und sieht. Hagar hat es doch schon einmal erlebt. Guck mal, ich habe gedacht, Mensch, Hagar, was war los? Du hast doch schon einmal erlebt, so ein krasses Wunder, wie Gott in dein Leben sprach. Warum bist du so verzweifelt? Warum wendest du dich nicht an Gott? Warum sagst du nicht, Gott, ich brauche dich jetzt? Ich sag dir warum, meiner Meinung nach. Du kannst nicht von deinen vergangenen Erfahrungen deinen Glauben leben. Du brauchst Glauben heute. Amen. Du kannst nicht nur in der Vergangenheit leben. Manche Leute erzählen so viel, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Schön! Aber wer hat davon was? Wir haben das, Erweckung und Gott hat mich damals... Das ist super, Zeugnisse sind wichtig. Aber wenn es nur die Vergangenheit ist, was passiert heute? Und wir möchten frische Glaubenszeugnisse hören. Wir möchten hören, was Gott jetzt tut, heute tut. Die Vergangenheit ist auch wichtig. Wenn Gott sagt, ja, vergesst nicht, was ich getan habe. Erinnert euch an die guten Dinge, die ich in eurem Leben getan habe. Auf jeden Fall. Du kannst nicht nur von vergangenen Erfahrungen dein Glauben leben. Du brauchst Glauben heute. Zweite Lektion, Gott spricht und Gott sagt, keine Panik. Schaut mal, Vers 17, hab keine Angst. Gott hat das Weinen deines Sohnes gehört, der dort liegt. Das heißt, Gott hört das Schreien, Gott hört das Klagen, das Wehklagen, unsere Ängste und er antwortet sogar. Was bedeutet das? Er sendet Engel, die uns Botschaften von ihm weitergeben. Er selber durch den Heiligen Geist kommt in unser Leben und hilft uns. Er ermutigt uns und er sagt uns immer wieder, fürchte dich nicht, ich habe dich gehört. Die ganze Bibel hindurch, wenn du liest, immer wieder sagt Gott, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und Gott, Jesus sagt ja, in der Welt habt ihr Angst. Seid aber getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Er weiß um unseren Zustand. Er weiß, dass wir Ängste haben. Er weiß, dass wir manchmal in Panik verfallen, wenn wir eine schlechte Diagnose bekommen haben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir, wenn bei mir manchmal was war, irgendwie, wo ich dachte, was ist das jetzt? Also irgendwie, was weiß ich, irgendwie eine Krankheit oder irgendwas Komisches, ja, und du, hey, was ist das jetzt? Ist das jetzt Krebs? Ist das jetzt, wisst ihr? Es gibt manchmal, oder was passiert mit meinem Kind? Oh, geht's dem gut? Oder was weiß ich, ja? Und die Frage, die auftaucht, ist, Gott, hörst du mich überhaupt? Siehst du meine Situation? Das ist eine Frage, das ist ein Schreien, was viele Menschen haben. Gott, hörst du mich? Viele Christen auch. Und Tony Evans sagt dazu Folgendes auch, beschreibt es so schön. Hagar, denkst du, ich habe vergessen, wie ich dir das letzte Mal geholfen habe? Denkst du, dass ich noch in der einen Minute weiß, was ich für dich getan habe und in der anderen Minute habe ich es vergessen? Denkst du, dass ich nicht sehe, wie es dir und dem Jungen geht? Du hast doch selbst gesagt, dass ich ein Gott bin, der sieht. Du hast es gesagt. Du hast es über mir ausgesprochen. Denkst du, ich bin blind? Denkst du, ich sehe nicht, wie man mit dir umgeht? Keine Panik, ich höre. Merken wir, wir haben manchmal Situationen im Leben, wo wir in dem einen Moment sagen, Gott, du bist so gut. Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir von jetzt an immer. Und in dem nächsten Moment, Gott, hörst du mich überhaupt? Gott, bist du überhaupt da? Gott, wie lange noch? Und Gott sagt, du hast doch vor 3 Monaten, hast du doch gesagt, ich bin da. Macht ihr solche Erfahrungen? Oder bin ich der Einzige? Okay, 3 auch. Und dann, drittens, Gott öffnet deine Augen. Gott hat uns in den schwierigsten Momenten oft bereits die Lösungen bereitgestellt, auch wenn wir sie sofort nicht erkennen. Das ist das Prinzip, die Botschaft dahinter. Und wisst ihr, manchmal müssen unsere Augen geöffnet werden, um die vorhandenen Segnungen und Ressourcen zu sehen, die Gott für uns bereithält. Leute sagen, Gott, segne mich, und Gott sagt, ich habe dich gesegnet. Wir können darauf vertrauen, dass Gott in seiner Barmherzigkeit unsere Augen öffnet, damit wir seine Vorsehung und Führung in unserem Leben erkennen und aus ihnen schöpfen können. Wisst ihr, obwohl der Brunnen bereits vorhanden war, der Brunnen war ja da. Es ist nicht so, dass kein Brunnen da war. Aber Hagar hat es nicht gesehen. Das heißt, auch in unserem Leben können manchmal Brunnen Quellen sein und wir sehen es nicht. Und was ist dafür nötig? Gott muss die Augen öffnen. Gott muss uns die Augen öffnen. Und wenn du es weiterdenkst, das hier, was Hagar hier erlebt, ist prophetisch, ist hingerichtet, alles. Ne? Jesus hat ja Folgendes gesagt, alles, was ihr lest im Alten Testament, alles deutet auf mich hin, alles spricht von mir. Heute leben hunderttausende Menschen, Jesus ist da, aber sie sehen ihn nicht. Millionen von Menschen sind da in unserem Umfeld, hunderttausende, zigtausende, Jesus ist da, das Evangelium, die Botschaft, Jesus ist da, aber die Leute sehen nicht. Und was braucht es? Die Augen müssen geöffnet werden. Und deswegen, das ist unser Auftrag. Wir haben hier einen Auftrag, ihr Lieben, dass Menschen die Augen geöffnet werden. Und das brennt in mir wie noch nie in meinem Leben, dass wir Menschen trainieren, dass sie anderen Leuten helfen, dass die Augen geöffnet werden. 4. Prinzip. Gott bleibt bei dir. Denn wir lesen in Vers 20, Gott war mit dem Jungen. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Wisst ihr, trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen, die Hagar und Ismael in der Wüste erleben, bleibt Gott bei ihnen. Er sagt, Gott war mit dem Jungen. Er verließ sie nicht, er begleitete sie auf ihrem Weg, er wachte über sie und er sorgte für sie. In unseren eigenen Wüstenerfahrungen, die wir haben, dürfen wir darauf vertrauen, Gott bleibt bei uns. Es gibt eine Voraussetzung aber, wir bleiben auch bei ihm. Also es ist jetzt nicht so, und die Botschaft darf auf gar keinen Fall so rüberkommen, ich mache, was ich will und Gott ist immer bei mir. Nee, das ist so nicht. Gott bleibt bei uns, wenn wir bei ihm bleiben. Aber wenn wir auch mal zweifeln, wenn wir manchmal fallen, wenn wir auch hadern, Gott ist trotzdem bei uns. Gott bleibt mit uns. 5. Prinzip und letztes. Gott hält seine Versprechen. In Vers 21 heißt es ja hier, er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Ägypterin zur Frau. Und ist hier trotz der scheinbar aussichtslosen Situation erfüllt Gott sein Versprechen. Gott erfüllt sein Versprechen. Manche Situationen in unserem Leben scheinen aussichtslos. Für Gott ist es niemals aussichtslos. Für Gott ist es niemals aussichtslos. Denn im Psalm 89, Vers 2 wird bestätigt es Gott durch sein Wort. Ewig will ich die Gnade besingen, die der Herr erwiesen hat. Auch den künftigen Generationen will ich verkünden, wie treu du bist. Amen. Er ist treu. Er ist da. Er hält seine Versprechen. Wenn wir uns in der Wüste des Lebens befinden, wenn wir uns verlassen und allein fühlen, können wir uns an die Geschichte von Hagar und Ismael erinnern und wissen, Gott ist treu. Er hält sein Versprechen. Er ist da. Und wir können darauf vertrauen, dass er uns nicht verlassen wird und mit uns geht. Vielleicht nochmal hier eine Übersicht, die Wiederholung. Was lernen wir? Gott hört und sieht uns in unseren dunkelsten Stunden. Zweitens, Gott spricht, keine Panik. Er sagt immer wieder, hab keine Angst, hab Mut. Drittens, Gott öffnet deine Augen. Gott bleibt bei dir und Gott hält sein Versprechen. Und das beschreibt sein Wesen, wie er ist. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ich weiß nicht, wo du durchgehst. Ich weiß nicht, was du machst, was du erlebst. Und ja, vielleicht schließen wir einmal kurz unsere Augen. Herr, ich weiß, wir wissen, dass wir auch in unserer Mitte Leute haben, die alleinerziehend sind, die kämpfen. Leute, die verlassen wurden, Menschen, die fallen gelassen wurden, die betrogen wurden. Und ich bitte dich, Herr, dass diese Botschaft von Hagar das Herz dieser Person in unserer Mitte erwärmt und Hoffnung gibt. Dass neue Hoffnung, neuer Glauben entsteht und egal, wo die Leute durchgehen, dass sie wissen dürfen, du bist da. Und Jesus, du, wie der Engel des Herrn, kam zu Hagar und Ismael und sagt, ich bin da, ich höre dich. Ich höre dein Schreien, ich höre dein Weinen, ich höre deine Klagen, ich sehe deinen Schmerz. Vielleicht wurdest du verletzt, vielleicht wurdest du enttäuscht, vielleicht hast du eine Krankheit diagnostiziert bekommen, vielleicht, ja, so wie Graziana, plötzlich ein Schlaganfall. Von einem Moment auf den anderen scheint das Leben so, ja, zerbrechlich und man fragt sich, Herr, was wird, Herr, wohin? Herr, wir sind so zerbrechliche Wesen, wir haben die Dinge nicht in der Hand und wir erleben manchmal Dinge in unserem Leben, wo Menschen Dinge an uns vergehen, und so wie Hagar und Ismael. Und wir befinden uns plötzlich in einer Wüste. Wir befinden uns plötzlich in einer Situation, wo wir uns fragen, Gott, was ist los? Wohin? Was soll ich tun? Was habe ich falsch gemacht? Und ich bitte dich jetzt für diese Leute, ob sie jetzt hier sind oder die Predigt hören über Video oder Podcast hören. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt diesen Leuten begegnest und dass du jetzt einfach auch in das Herz hineinkommst und dass du ganz neue Hoffnung und diese Wahrheit in das Herz hineinlegst. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich und ich sehe dich. Ich gehe mit dir. Ich trage dich, ich führe dich, ich leite dich. Ich werde Dinge wiederherstellen. Vertrau mir, gib dein Leben mir. Vertrau mir, richte deinen Fokus auf mich. Halte dich an mich und ich werde dich leiten. Ich werde dich segnen. Und auch vielleicht noch ein Wort für diejenigen, die schon jahrelang für Anliegen beten. Vielleicht ist es du betest für einen Partner. Vielleicht betest du für Gesundheit. Vielleicht betest du um eine Veränderung in deinem Job. Eine andere, du brauchst Veränderung, aber du fühlst dich wie gefangen. Es ändert sich einfach nichts. Auch dir möchte ich zusprechen, Gott hört dich. Gott hört und sieht dich. Und vielleicht sind die Segnungen nicht so, wie du dir das vielleicht vorstellst und wie du das erwartest, aber die Segnungen sind da. In Epheser heißt es, dass mit Jesus hat uns Vater gesegnet vom Himmel her. Und auch das Gleiche gilt für dich. Und ich segne dich, ich bete, dass du wirklich Erfüllung in seiner Gegenwart bist und dass du wirklich auch jetzt hier in diesem Moment Gott erlebst.
Vielleicht machen wir jetzt spontan eine Ministry-Zeit, wenn du Gebet möchtest, wenn du sagst, ja, hier, ich kann mich mit Hagar identifizieren oder mit Abraham, ich musste vielleicht etwas opfern, ich musste was loslassen. Oder mit Sarah, der Schleifstein ist zurückgekommen. Und du sagst, eigentlich dachte ich, das Problem wäre weg. Und das Problem ist aber nicht weg, sondern das Problem ist da und verschwindet nicht gleich. Da möchte ich dich einladen, ein Gebet in Empfang zu nehmen. Ich möchte einfach, lass uns die Augen geschlossen halten. Wenn du dich mit irgendjemandem der Geschichte identifizieren kannst, dann steh doch einfach kurz auf. Steh doch auf und sag, Herr, hier bin ich und ich komme zu dir jetzt. Vater, wir beten jetzt für Personen, die aufgestanden sind, dass du die Herzen berührst, die Herzen zu dir ziehst, dass dein Heiliger Geist jetzt wirkt und dass dein Heiliger Geist jetzt innere Heilung schenkt, dass deine Wahrheit auch in das Herz kommt und dass die Wüstenzeit, wo vielleicht Leute sich befinden, dass sie auch ein Ende nimmt, Jesus, in deinem Namen. Danke, Herr, für den Zuspruch für diese Person. Danke für deine Liebe. Danke für deine Segnungen, die jetzt freigesetzt sind, Herr. Danke für den Fluss deines Heiligen Geistes. Und ich bete, Geist Gottes, dass du wirkst, dass du redest, dass du bestätigst. Danke, Herr, für deine Liebe, für deine Gegenwart.